Ich habe Jacqueline Simon und Jan van Aken noch nicht vorgestellt. Jacqueline ist eine Kollegin von Jean-Pascal Sanders, ursprünglich aus Kanada. Sie arbeitet seit einiger Zeit in Bonn im internationalen Friedensprojekt. Und ich möchte mich bei ihr bedanken dafür, dass sie hier ist und sie begrüßen. Vielleicht sollten Sie einfach loslegen. Sie wird Englisch sprechen und danach werde ich Jan vorstellen. Er ist Deutsch, das heißt, er wird Deutsch dann auch sprechen, wenn keine Einsprüche zu vernehmen sind. Gut. Gut. Wie Sie schon gehört haben, heiße ich Jacqueline Simon und ich bin Forschungsmitarbeiterin in Stockholm, in CPRI, und arbeite mit den in der Abteilung, die zuständig ist für chemikalischen und biologischen Waffen. Ich werde zu dem Punkt Ethik reden und dem Bedarf nach einem breiteren Bewusstsein. Es tut mir leid, wenn etwas von dem, was ich sagen will, sich ein bisschen überschneidet mit dem, was Jean-Pascal schon gesagt hat. Sowohl die Biowaffen wie auch die Biotechnologie heutzutage breit besprochen werden, wird man auf die Zusammenhänge selten aufmerksam gemacht. Viele Forschung findet sich in dem militärischen Bereich statt. Und in CPRI wollen wir dieses Problem angeben, dadurch, dass wir das Bewusstsein der Wissenschaftler, aber auch der Öffentlichkeit dafür verstärken, über die ethischen Verantwortungen der Beteiligten und das Bewusstsein für die Notwendigkeit, einige rechtliche Normen und ethischen Normen fördern. Wir wollen die Diskussion über die wissenschaftliche Verantwortung in diesem Kontext antreiben und vielleicht einige Hilfsmittel darstellen für Wissenschaftler, die in diesem ambivalenten Kontext entscheiden müssen, zu unterstützen. Es geht also um das Bewusstsein und wir hoffen, dass wir eine konstruktive Debatte über Ethik und Wissenschaft anregen können. So wie Jean-Pascal heute schon ausgeführt hat, der Grund, warum die Wissenschaftler in einem halt ambivalenten Kontext arbeiten müssen, hat mit der Nutzung der Technologie zu tun. Das heißt, es gibt sowohl schädliche wie auch friedliche Nutzung. Dieselben Technologien, die zu Heilungszwecken eingesetzt werden können, können auch zerstören. Das heißt, dass die Biotechnik sehr viele nützliche Zwecke fördert, aber gleichzeitig die Grundlage für neue, umweltstabilere Waffen darstellt, die Resistenz gegenüber bestimmten Substanzen auch fördert und auch die Waffenträger selber effektiver macht. Es gibt verschiedene internationale Verträge, auch derjenige, der 1972 unterschrieben wurde, der die Lagerung und Aneignung von Giftstoffen als Waffen und anderen biologischen Waffen verbietet. Aber diese Sachen dürfen für friedliche Zwecke eingesetzt werden. Das heißt, die Nutzung an sich wird nicht verboten. Es wird Stellung oder Bezug genommen auf ein Genfer Protokoll aus dem Jahr 25. Bei einer Nachfolgekonferenz wurde gedeutet, dass auch solche Nutzung unter diese Konvention fallen sollten. Als das Abkommen formuliert wurde, gab es die Vorstellung, dass die militärische Nutzung von Biowaffen eingegrenzt war und dass deswegen ein zusätzlicher Vertrag nicht gebraucht würde. Aber heutzutage sind diese Waffen für verbreitende Agenten viel interessanter geworden, weil sie vielseitiger eingesetzt werden. Das konnte man daher nicht vorhersehen. Und die ersten Versuche in diesem Bereich fanden erst nachher statt. Aber Artikel 1 versucht das ein bisschen abzudecken, denn bestimmte Zwecke, bestimmte Nutzungen werden eingegrenzt. Die Gegenstände an sich werden nicht eingegrenzt, aber die Zwecke des Einsatzes. Neuere wissenschaftliche Entwicklungen bieten nicht nur diese großen Vorteile für die Gesellschaft, sondern auch immer tödlichere Waffen werden dadurch möglich. Wir müssen also über die Weiterverbreitung solcher Nutzungen nachdenken. Das heißt, dass wir für den Vertrag ein Zusatzprotokoll brauchen, um das Bewusstsein einerseits zu fördern, aber auch um ein Organ aufzustellen, das die Weiterverbreitung von Biowaffen verhindern und eingrenzen würde. Es gibt einige Schwierigkeiten über Verträge, die Nutzung von solchen Waffen einzugrenzen oder solche Techniken. Verschiedene Strategien müssen wir also erforschen. Und wir haben uns mit einer beschäftigt. Es geht hier um die individuelle Verantwortung. Es geht um Wissenschaftler, die in Programmen mitarbeiten, die für solche Zwecke, für Waffenzwecke nützlich sein könnten. Natürlich besteht ein Programm immer aus vernetzten Individuen. Die haben alle unterschiedliche Funktionen und hängen zusammen. Die Rolle der Gruppe wird oft vergessen. Aber diese Gruppen und diese Individuen haben oft eine große Rolle gespielt bei der Entwicklung von B- und C-Waffen. Es gibt da viele Gründe zur Sorge und wir müssen diese Individuen in unseren Programmen ethisch unterstützen. Wissenschaftler neigen dazu, darüber nachzudenken, ob ihre Arbeit für offensive oder friedliche Zwecke eingesetzt werden können. Aber diese Technologien werden nicht eigenständig eingesetzt, sie werden durch andere Einzelpersonen benutzt. Und wenn wir diese ganze Gleichung verstehen wollen, müssen wir das alles berücksichtigen. Es sind nicht nur die Entwickler, sondern auch die Nutzer, die darüber entscheiden, ob eine Technik für schädliche oder nützliche Zwecke eingesetzt wird. Protokolle und Verträge versuchen zwar Zwecke, Gegenstände zu definieren, aber nicht immer die Gegenstände an sich. Und es gibt eine Grauzone, wo es schwierig ist zu entscheiden für die Wissenschaftler, ob sie jetzt über einen Gegenstand entscheiden oder über einen Zweck. Man muss das immer abwägen, inwieweit eine Technik vielleicht für medizinische oder sozial günstige Zwecke eingesetzt wird oder für militärische. In diesem Kontext müssen die Forscher sich fragen, welche potenzielle Nutzung ihrer Arbeit möglich sind. Wissenschaftler müssen berücksichtigen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen möglich sind und anerkennen, dass ihre Arbeit nicht einfach in einer wissenschaftlichen Blase stattfindet. Um moralisch akzeptabel zu sein, muss eine Aktivität, die Werte einer Gesellschaft darstellen und muss die Regeln und Gesetze dieser Gesellschaft respektieren. In der Vergangenheit hat man oft geglaubt, dass die Wissenschaft eine reine Angelegenheit sei, eine saubere Angelegenheit. Das heißt, dass die Wissenschaftler mit den Nachfolgenutzungen ihrer Arbeit nichts zu tun haben. Aber seit Hiroshima, Nagasaki und dem Zweiten Weltkrieg gibt es zunehmend die Akzeptanz für die Vorstellung, dass Wissenschaftler selber eine Verantwortung tragen. Die Forderung nach einem erhöhten ein Verantwortungsgefühl von Wissenschaftlern sind vielseitig gewesen. Das hat auch mit der Entwicklung der Atombombe zu tun. Und diese Bewegung wird in der Arbeit der Pagosch-Gruppe reflektiert. Das ist auch heute eine wichtige Gruppe. Es gibt auch andere: Federation of American Scientists, Union of Concerned Scientists, Educational Foundation for Nuclear Scientists und so weiter. Neuere Entwicklungen in der in der Gentechnik können potenziell die Gesellschaft radikaler wandeln als je zuvor. Und deswegen suchen die Wissenschaftler nach Orientierungshilfen. Sie brauchen aber eine informierte Orientierung. Und auch die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger müssen durch Wissenschaftler auf die Implikationen dieser Arbeit gemacht werden. Das heißt, dass diese Fragen diskutiert werden müssen. Die wissenschaftliche Verantwortung bedeutet nicht nur, dass man versucht, die Auswirkungen einer wissenschaftlichen Arbeit vorauszusehen, sondern auch, es gehört auch dazu, die Öffentlichkeit diesbezüglich zu informieren. Stockholm und unser internationales Friedensforschungsinstitut, hat unterschiedliche Möglichkeiten der ethischen Unterstützung untersucht. Dazu gehört zum Beispiel die ethische Bildung für Wissenschaftler, zum Beispiel an der Hochschule, nicht als eigenständiger Kurs, sondern als Schlüsselelement der breiteren Ausbildung diesen Wissenschaftler. Auch Codices für Wissenschaftler, für Organisationen, auch Hotlines, Telefonnummer oder Stellen, die man anschreiben darf als Wissenschaftler, wenn man ein ethisches Problem hat, und das möchte man lieber nicht mit den Kollegen unterschreiben, oder auch die Möglichkeiten der Konventionen und auch die Unterstützung für Menschen, die verraten wollen, was ihrer Meinung nach in ihrer Forschungsgruppe unethisch läuft. Also Whistleblowers. Künftige politische Maßnahmen müssen das alles berücksichtigen und müssen uns alle daran erinnern, dass wir eine gewisse ethische Verantwortung zu tragen haben. Ich möchte mit einem Zitat enden. Dieses Zitat ist von einem Wissenschaftler formuliert worden. Es geht darum, dass die Sorge um die Menschheit, wir müssen dafür sorgen, dass die Technik, die Wissenschaft ein Segen für die Menschheit sein soll und nicht zu einem Übel für die Menschheit. Und das sollte man unter den ganzen Gleichungen nicht vergessen. Danke. Danke, Jacqueline. Neben mir sitzt Jan van Aken. Er
1961 geboren, er ist seit 18 Jahren in der kritischen Gentechnikpolitik, zuletzt bei Greenpeace, jetzt an der Universität Hamburg, wo er bei Regine Kolleg arbeitet. Vor kurzer Zeit, nämlich am 18. Juni dieses Jahres, erschien auf der Dokumentationsseite der Frankfurter Rundschau von ihm ein Artikel, der, glaube ich, auch noch im Internet abrufbar ist. Vor 2 Jahren gründete Jan van Aken das Sunshine Project mit 2 Kolleginnen in den USA, das aber auch hier in Deutschland, nämlich in Hamburg, beheimatet ist, um Informationen über Biowaffen ans Licht zu bringen. Bitte, Jan van Aken.
Ich nutze es jetzt schamlos aus, dass ich auf Deutsch reden kann und habe einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet. Könnten wir das anmachen da? Is anybody in the room who's not understanding German, apart from Jacqueline? And she already agreed. Ja, die große Frage, die man sich stellen muss, warum unterhalten wir uns heute überhaupt über Biowaffen? Weil egal, mit wem man über Biowaffen redet, wo und wann man über Biowaffen redet, sind alle total dagegen. Kein Mensch stellt sich hin und sagt, Biowaffenklasse, machen wir. Deswegen ist es eigentlich in 5 Minuten abgehandelt, wir sind dagegen, machen wir nicht fertig. Das Problem, was ich jetzt ein bisschen beleuchten will, ist das, was Jacqueline eben die Gray Areas genannt hat. Das heißt, Bereiche, die nicht so klar abgegrenzt sind, wo es jetzt gerade in den letzten Jahren technische Entwicklungen gibt, vor allem auch in den westlichen Zentren der Macht, die Biotechnologien einzusetzen, um diese Grenzen der Biowaffen immer weiter zu pushen und doch bestimmte Sachen durchzusetzen und auch technisch zu machen. Ich will 3 Beispiele nennen dafür. Hold. Für diese zunehmende Erosion des globalen Konsens gegen Biowaffen. Einmal die Biowaffen im Drogenkrieg, wie die Pilze, die ihr da am Rand seht, das sind Pleospora. Da werde ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Das zweite Beispiel ist gentechnische Forschung bei der Bundeswehr. Und das dritte Beispiel ist der Magic Dust, Schlafmittel, die gerade von der US-Armee entwickelt werden. Das sind alles 3 Sachen, die in diesen Graubereichen liegen, die ich denke, eigentlich durch die Biowaffenkonvention verboten sind, die aber offensichtlich, weil sie auch technisch durchgeführt werden, von anderen Leuten anders angesehen werden. Zu den Biowaffen im Drogenkrieg. Es werden seit ungefähr 10, 12 Jahren in verschiedenen Ländern Pilze entwickelt, die Coca-Pflanzen, Schlafmohn und Cannabispflanzen relativ schnell zerstören können. Das sind halt ganz normale pflanzliche Krankheitserreger, die speziell gezüchtet wurden, auch schon im Freiland getestet wurden in Usbekistan, um eben anstelle von Herbiziden jetzt mit biologischen Mitteln diese Pflanzen auszurotten. Allen voran wurde das in den USA gemacht von der US-Landwirtschaftsbehörde, sollte vor allem in Kolumbien eingesetzt werden. Das konnte Gott sei Dank gestoppt werden im letzten Jahr. In Usbekistan ist gerade ein Projekt beendet und da droht eigentlich noch in diesem Jahr der erste großflächige Einsatz. Der Schmetterling, den ihr hier seht, das ist ein kolumbianischer Schmetterling, einfach nur um zu demonstrieren, was für unglaubliche ökologische Folgen das Ganze haben könnte. Es ist bekannt, dass es im Amazonas-Dschungel von Kolumbien ungefähr 200 Pflanzen gibt, die ganz eng verwandt sind mit Coca. Die würden natürlich von dem Pilz auch befallen werden. Dann gibt es diesen Schmetterling, der lebt nur von diesen Pflanzen. Der würde auch aussterben in Folge. Also diese ökologischen Konsequenzen sind unvorstellbar, wenn man so einen Krankheitserreger in großen Mengen per Flugzeug über den Dschungel versprüht, kann man sich gar nicht ausmalen. Das soll aber gar nicht mein Thema sein heute. Mir geht es vor allem darum, dass dieser Einsatz der Pilze im Drogenkrieg den globalen Konsens gegen Biowaffen unterminiert. Eigentlich galt es bis vor kurzem noch, biologische Mittel in Kriegssituationen werden nicht eingesetzt. Und wir waren völlig erstaunt, überhaupt zu sehen, dass 10 Jahre lang Gelder der englischen Regierung, der amerikanischen Regierung, sogar von UN-Organisationen da reingeflossen sind, um das zu entwickeln, weil es ja eigentlich auf den ersten und zweiten Blick ganz klar gegen die Biowaffenkonvention verstößt. Es gibt jetzt 3 Argumente, die werden immer vorgebracht, warum das aber völlig okay ist. Das eine ist, es ist doch für eine gerechte Sache. Internationaler Drogenhandel muss bekämpft werden mit allen nur möglichen Mitteln. Das ist, denke ich, das allerschwächste Argument, denn es gibt weder in der Biowaffenkonvention noch sonst wo eine Ausnahme für eine gerechte Sache. Zum anderen ist das natürlich extrem subjektiv. Ich habe manchmal mit den Diplomaten das Beispiel angebracht, Saddam Hussein findet es sicherlich eine gerechte Sache, die Kurden im Nordirak auszurotten. Wenn der jetzt den gleichen Pilz auf die Weizenfelder sprühen würde und sagt, gerechte Sache, ist es auch erlaubt oder was? Ist also ein ganz, ganz schwaches Argument. Ein Verbot von biologischen Waffen gilt absolut und nicht nur, wenn die USA oder die NATO oder wer auch immer bestimmt, das ist jetzt für einen guten Zweck, das ist für einen schlechten Zweck. Dafür sind diese multilateralen Übereinkommen nicht gedacht. Das zweite Argument, was vor allen Dingen von den Wissenschaftlern vorgebracht wird, das ist biologische Schädlingsbekämpfung. Das ist keine Biowaffe, sondern das ist ganz normale biologische Schädlingsbekämpfung. Ist doch gut, ist öko, wir brauchen keine Herbizide mehr zu sprühen über Dschungel, die sind ja total giftig. Dem ist schon ein bisschen schwieriger beizukommen. Denn es wird auch tatsächlich von Menschen, die im Prinzip sehr viel nachdenken, auch über biologische Waffen, wird gesagt, naja, aber das ist doch Biocontrol, da müssen wir uns doch keine Gedanken drüber machen. Der entscheidende Unterschied ist doch, dass biologische Schädlingsbekämpfung gegen Schädlinge oder gegen Unkräuter eingesetzt wird. Die Coca-Pflanzen sind aber nun kein Unkraut im Weizenfeld, sondern die werden von den Bauern gepflanzt, die werden von den Bauern gehegt und gepflegt und gegen andere Schädlinge und Unkräuter verteidigt, weil die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Dass ich das nicht gut finde oder dass die westlichen Nationen das nicht gut finden, spielt da erstmal gar keine Sache. Das ist nicht ein Unkraut, sondern das ist die Nutzpflanze. Und es gibt überhaupt kein Konzept und keine Definition von biologischer Schädlingsbekämpfung, die sagt, ja, man setzt das jetzt ein, um meine Nutzpflanze zu zerstören. Ich denke, das ist ein zentrales Kriterium von biologischer Schädlingsbekämpfung, zu sagen, ich bekämpfe damit Schädlinge im Ackerbau und nicht den Ackerbau selbst. Und das zweite Konzept ist, ich mache das mit den Bauern gemeinsam und nicht in einer militärischen Aktion gegen den Bauern. Es gibt mittlerweile auch eine Resolution von Wissenschaftlern, die in der biologischen Schädlingsbekämpfung arbeiten, die sagen, das hat mit Biocontrol nichts zu tun, wir verwehren uns dagegen, dass unser Feld hier dafür missbraucht wird, um so eine zweifelhafte Aktion zu rechtfertigen. Und die dritte Frage, und da kommen wir jetzt wieder auf die Biowaffenkonvention, ist das denn überhaupt ein feindseliger Zweck? Jean Pascal hat das vorhin sehr gut ausgeführt, dass die ganze Biowaffenkonvention auf diesem General Purpose Criterion basiert. Das heißt darauf, dass ein feindseliger Zweck, ein Hostile Purpose verfolgt wird. Da stellen Sie jetzt hin und sagen, das ist doch ein friedlicher Zweck, Drogenbekämpfung. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel Kolumbien ansieht, wo seit 30 Jahren ein Bürgerkrieg tobt, mit über 30.000 Toten im Jahr, dann ist das sicherlich kein friedlicher Zweck, denn es ist auch keine Polizeiaktion, sondern es wird von Militärs eingesetzt in Gebieten, die nicht von dem Militär kontrolliert werden, sondern von der Guerilla kontrolliert wird. In Kolumbien ist die Situation ganz klar, dass das ein Bestandteil, ein Mittel in einem Krieg ist, der dort geführt wird. Aber selbst in einem Land wie Usbekistan, wo vielleicht 10, 20 Bauern überhaupt nur Schlafmohn anbauen, wenn dort halt in einer polizeilichen Aktion der Pilz versprüht wird auf diesen Feldern, würde ich immer noch sagen, auch eine polizeiliche Aktion ist ein feindlicher Zweck. Sie mag vielleicht durch Gesetze gedeckt sein, aber in der Biowaffenkonvention gibt es keinerlei Ausnahme für polizeiliche Zwecke, Bürgerkriege, interne Konflikte, was auch immer, ist eigentlich alles verboten. Deswegen sagen wir, dass diese gesamte Aktion, Forschung in dem Bereich Biowaffen im Drogenkrieg, auch innerhalb der Biowaffenkonvention verboten werden muss. Ich sage, ist jetzt eh schon verboten. Viele andere Länder sagen das auch. Zum Beispiel die englische Regierung, die vor ein paar Jahren solche Projekte noch finanziert hat, zieht sich dort jetzt ganz schnell raus, nachdem sie merken, dass sie da ein Problem bekommen mit der Biowaffenkonvention. Das war tatsächlich, glaube ich, auch nicht nachgedacht darüber. Wir sagen halt, Auf dieser Überprüfungskonferenz, die in diesem November in Genf stattfindet, die alle 5 Jahre stattfindet und jetzt halt im November wieder, sollen die Vertragsstaaten auf jeden Fall klarstellen, dass biologische Schädlingsbekämpfung ganz klar abgegrenzt ist von einer biologischen Waffe. Anhand dieses Kriteriums, der Betroffene, das heißt der Bauer, muss dem zustimmen. Wer das mit Gewalt gegen einen Bauern einsetzt, der macht keine biologische Schädlingsbekämpfung, sondern setzt eine Biowaffe ein. Und das zweite Kriterium ist, dass auch polizeiliche Maßnahmen in den Geltungsbereich der Konvention fallen. Denn wenn man sich überlegt, was in den letzten 10 Jahren für Konflikte und Kriege eigentlich entstanden sind, unterscheidet sich das ja extrem von der Zeit des Kalten Krieges. Wenn man sich die Länder dort anguckt, Somalia zum Beispiel, diese Peacekeeping Mission, wie es denn heißt, oder in Kolumbien, der Bürgerkrieg, der seit 30 Jahren tobt, oder auch die ganze komplexe Situation in Jugoslawien, in früheren Jugoslawien, das wird alles von einigen Ländern gar nicht mehr als Krieg bezeichnet. Auch die Situation in früheren Jugoslawien wird dann als Military Operation Other Than War bezeichnet. Und damit wird es aus dem Geltungsbereich der Konvention genommen und alles ist erlaubt. So kann es nicht gehen. Gut, das zweite Beispiel für Grenzgänger, das ist die Gentechnik bei der Bundeswehr. Dort wird reine Defensivforschung betrieben, das glaube ich auch. Also bei allen unseren Recherchen bin ich über nicht den leisesten Hinweis gestolpert, dass irgendwer dort heimlich ein offensives Programm durchführt. Kann man, glaube ich, gesichert von ausgehen. Es werden dort vor allem Nachweisverfahren entwickelt und Impfstoffe. Nachweisverfahren halt, dass man in einem militärischen Einsatz innerhalb von einer halben Stunde weiß, da wurde jetzt eine biologische Waffe eingesetzt. Das hilft halt den Betroffenen, Schutzkleidung anzulegen, sich zu verziehen, Antibiotika zu nehmen, was immer man denn machen kann. Ist eine entscheidende Sache, denke ich, in der Abwehr von biologischen Waffen. Bemerkenswert ist, dass der Etat für diesen B-Schutz in den letzten 6 Jahren, seit 1994, um 60% gestiegen ist. Ganz extrem im Vergleich zum Verteidigungshaushalt, der so eher leicht abgesunken ist. 50% des Geldes dieser 10 Millionen Mark geht an Universitäten, auch ein paar Firmen sind dabei, aber hauptsächlich Universitäten. Zum Beispiel dieses, was ihr da am Rand seht, das ist der Ebola-Virus. Da wurden halt Bestandteile des Ebola-Virus an der Universität Marburg isoliert für die Bundeswehr, die dann damit wieder versucht hat, Nachweisverfahren zu entwickeln. Das erklärte Ziel dieser Defensivforschung und auch dieses großen Anstieges in den letzten 6 Jahren ist die Vorbereitung auf Auslandseinsätze. Das ist nirgendwo in so einem Politikdokument des Verteidigungsministeriums niedergeschrieben, aber wir haben verschiedene Vorträge und Artikel von Menschen aus dem Verteidigungsministerium, von der Bundeswehr gefunden, wo ganz klar steht, für unsere Krisenreaktionskräfte, das heißt, wenn wir sie irgendwo in den Dschungel stecken, für Peacekeeping-Missions, brauchen wir diesen B-Waffenschutz. Das muss man im Kopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, ist das überhaupt sinnvoll? Muss man gleich die Frage mitstellen, wollen wir überhaupt Auslandseinsätze der Bundeswehr haben? Das Zweite, was ich dazu anmerken möchte, ist, dass Impfstoffe immer auch einen offensiven Charakter haben. Als ich so angefangen habe, da reinzugucken, dachte ich, oh, Impfstoff, das ist wirklich defensiv, was will man damit sonst anfangen, das ist eigentlich was, das kann man schlecht kritisieren. Falsch. Denn zum einen, wenn ich selbst eine Biowaffe einsetzen möchte, muss ich meine eigenen Leute davor schützen. Das heißt, ich kann eine Biowaffe immer nur einsetzen, wenn ich auch einen Impfstoff dagegen habe. Und zum Zweiten setzt diese Impfstoffentwicklung auch ein Wettrüsten in Gang. Das heißt, die US-Armee impft im Moment alle 2,5 Millionen Soldaten gegen Milzbrand. Gut, das heißt für die Länder, die tatsächlich ein offensives Biowaffenprogramm durchführen, okay, Milzbrand ist gestorben, nehme ich eine andere Variante, nehme ich einen anderen Erreger oder ich verändere den gentechnisch diesen Milzbranderreger, komme ich gleich noch drauf zurück. Was ich besonders kritisiere bei der Bundeswehr ist ein Forschungsprojekt, was sie an der Sanitätsakademie in München durchgeführt haben. Da haben sie gentechnisch veränderte Hasenpestbakterien benutzt. Hasenpest ist neben Milzbrand die klassische Biowaffe überhaupt. Kennt man kaum, weil es auch kein menschlicher Krankheitserreger ist, sondern eigentlich Tiere befällt. Wenn man das aber waffenmäßig einsetzt und die Erreger über die Luft einatmet, ist das eine sehr effektive biologische Waffe auch für den Menschen. Dort wurde mithilfe der Gentechnik das Bakterium resistent gegen Antibiotika gemacht. Das heißt, wer jetzt von diesem Bakterium befällt wird, kann mit den Antibiotika nicht mehr behandelt werden. Das nenne ich ein offensives Gen oder ein gentechnischer Versuch, bei dem eine Biowaffe noch offensiver gestaltet wurde. Ich kann sie halt schlechter behandeln. Das wurde auch dort mit einem defensiven Zweck gemacht. Also ich glaube, das war auch einfach nicht drüber nachgedacht. Antibiotikaresistenz gehört zu den Standardverfahren in diesen Labors. Sie werkeln da mit den biologischen Waffen rum, nehmen die Standardverfahren, denken gar nicht darüber nach, dass sie damit plötzlich ein ganz offensives Potenzial schaffen, das natürlich auch Nachahmer einlädt. Wir sagen, dass prinzipiell die gentechnische Übertragung von offensiven Eigenschaften reguliert werden muss, und zwar weltweit. Das ist so vielleicht gar nicht in der Biowaffenkonvention möglich, man muss sehen, wie man das international hinkriegt, aber derartige Versuche stellen, glaube ich, die größte Gefährdung, auch die schnellste Gefährdung, wenn man so im Zeitraum von den nächsten 5 bis 10 Jahren sich vorstellt, dar. Ich habe mal ein Beispiel dafür, so einen kleinen Gimmick hier gemacht. Das ist ein Versuch, der wurde vor circa 6 Jahren in einer Fachzeitung veröffentlicht, in einer so hoch angesehenen Fachzeitung, wurde in Russland durchgeführt und die Vermutung ist, dass es eigentlich noch ein Ergebnis aus dem alten Offensivprogramm der Sowjetunion ist. Es geht um diese Milzbrandsporen. Die haben halt an der Oberfläche bestimmte Eiweiße, Eigenschaften, eine ganz bestimmte Signatur. In echt sehen die so aus, das ist so ein mikroskopisches Foto von Milzbrandsporen. Diese Oberflächen werden nun erkannt, zum Beispiel von Impfstoffen. Da haben wir jetzt mal so einen Impfstoff, der passt genau daran. Und damit erkennt der Impfstoff, da ist jetzt ein Milzbrandbakterium reingekommen und vernichtet das. Auch die ganzen Nachweisverfahren beruhen darauf, dass die Oberflächen der Bakterien ganz spezifische Strukturen aufweisen. Nun wurde dieses Anthrax-Bakterium gentechnisch so verändert, da das Gen eingeführt, dass an der Oberfläche plötzlich neue Strukturen entstanden, die die alte Struktur überdecken. Unser Impfstoff kann nicht mehr dran binden, funktioniert nicht. Auch das Nachweisverfahren funktioniert nicht mehr. Das ist tatsächlich gemacht worden, publiziert worden. Dieses neue gentechnisch veränderte Milzbrandbakterium wird von der Impfung nicht mehr erfasst. Gleichzeitig wurde dazu ein eigener Impfstoff entwickelt, der spezifisch dieses neue Anthrax erkennt. Das ist die ultimative Biowaffe mit einem eigenen Schutz für die eigenen Leute, ohne Schutz bei irgendwem anders. Sowas ist gemacht worden und veröffentlicht worden und ich denke, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass man die Übertragung von offensiven Eigenschaften auf jeden Fall verhindern muss oder regulieren muss. Und da darf die Bundeswehr nicht mit dem schlechten Beispiel vorangehen und selbst Antibiotikaresistenzen auf solche Biowaffen übertragen. Gut, das dritte Beispiel, das mache ich jetzt mal ganz schnell, weil ich eh schon überzogen habe. Magic Dust, so nennen die das selbst. Magic Dust ist so die Vorstellung, ich fahre irgendwo rein. In Somalia hatten die ja die Situation, dass immer viele Zivilmenschen auch um sie rum waren. Sie konnten ihre Feinde nicht richtig ausmachen. Einmal eine Art CS-Gas aussprühen, alle Leute fallen in Ohnmacht und dann holt man sie raus aus den Häusern und der Krieg ist vorbei. Das sind nicht meine Worte, das ist wirklich das Konzept. Jetzt muss man nur diesen Magic Dust entwickeln, das heißt auf Englisch Calmatives, Schlafmittel, psychoaktive Substanzen, verschiedene Sachen, die dort entwickelt werden, werden zum Beispiel im Krankenhaus auch als Betäubungsmittel verwendet, bei Operationen, Anästhetika. Die sind eigentlich nach der B-Waffenkonvention und nach der C-Waffenkonvention verboten. Das sind Toxine, Bioregulatoren kann man sie nennen, damit sind sie durch die B-Waffenkonvention verboten. Sie werden aber im Moment von der US-Armee getestet. Es gibt sehr wenig Hinweise darauf, wir haben 2, 3 gefunden, dass halt Experimente mit diesen Schlafmitteln stattfinden. Das findet auch schon eine klinische Studie statt, wo das denn als Aerosol eingesetzt wird, als Spray. Das heißt, das sind alles Vorbereitungen darauf, das tatsächlich in bestimmten Situationen anzuwenden. Und mithilfe der Gentechnik werden natürlich ganz neue psychoaktive Substanzen möglich, weil man viel gezielter auf die inneren Rezeptoren im Menschen die entwickeln kann. Das Argument ist hier wieder, man benutzt das halt nicht in einem Major Regional Conflict, sondern in einer Military Operation Other Than War. Das ist nirgendwo definiert, das kann man sich halt hindefinieren. Oder Riot Control nennt man das denn und nicht Kriegsführung. Und dann kann man das halt im Kosovo benutzen, in Somalia benutzen und verletzt dann halt nicht die Biowaffenkonvention. Da sind wir an dem gleichen Punkt wie vorhin bei den Biowaffen im Drogenkrieg. Also das ist noch das Bild zu der Riot Control. Das findet auch gerade im Moment statt und auch da bedarf es eigentlich dringend eines internationalen Agreements, dass sowas auch nicht in einer Military Operation Other Than War eingesetzt wird, was immer das auch sein mag. Ich habe jetzt zum Abschluss 4 Thesen. Die erste kommt jetzt ganz unvermittelt. B-Schutzforschung kann nicht verboten werden. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Das lässt sich ja definitorisch gar nicht eingrenzen. Wenn jetzt ich als ganz harmloser Biologe an der Uni ein neues Antibiotika finde, dann kann das irgendwann mal vielleicht in einem Krieg eingesetzt werden, um sich gegen Biowaffen zu behandeln. Damit ist auch jede Entwicklung von jedem Medikament, von jeder Operationstechnik, von was auch immer, letztendlich per Definition auch Defensivforschung. Das lässt sich nicht eingrenzen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich sagen kann, diese Art von Defensivforschung darf man und die nicht. Das heißt, es gibt kein generelles Verbot von Defensivforschung, das geht nicht. Nur die grenzwertigen Forschungen müssen eingeschränkt werden. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer. Welche können das sein? Wie kann man sie identifizieren? Ich habe vorhin das eine Beispiel genannt, die gentechnische Übertragung von offensiven Eigenschaften muss verboten werden. Das ist für mich eine ganz klare Grenzziehung, die man machen kann. Das, denke ich, muss auch in Deutschland passieren. Die Bundeswehr muss das einstellen da in München. Und das muss auch international durchgesetzt werden. Das ist ein Beispiel dafür. Es ist relativ schwierig, andere Grenzen zu ziehen. Man darf das nicht unterschätzen. Ich finde aber auch, dass Universitäten eine B-Waffenschutzforschung nur sehr, sehr eingeschränkt durchführen sollten. Das reicht nicht aus, dass das Verteidigungsministerium kommt, mit einem 200.000-Markschein wedelt und dazu B-Schutz ruft und dann darf man das machen. Und ich denke, was dazugehört, ist, dass man sich genau überlegt, wofür brauchen wir das eigentlich? Warum braucht jetzt die Bundeswehr plötzlich eine Impfung gegen Milzbrand? Wenn das für die Auslandseinsätze der Bundeswehr ist, dann muss das auch eine ganz klare Entscheidung sein, ja, für Auslandseinsätze. Und ich bezweifle, dass irgendeiner von diesen 10, 15, 20 Professoren, die daran mitarbeiten, jemals überhaupt das diskutiert haben. Und da fordere ich eigentlich auch die Universitäten auf, dass die Diskussion erstmal geführt wird, bevor man sagt, okay, dieses Nachweisverfahren an dem Punkt, unter den Bedingungen, gut. Das habe ich aber noch nie irgendwo gelesen, gehört oder sonst was. Da wird einfach das Geld genommen, was kommt. Und da wird halt ein biologisches Wettrüsten angefangen, ohne weiter darüber nachzudenken. Das war's.
Gut, bevor wir weiter in das Gespräch über die Situation in Deutschland der Bundeswehr einsteigen, sollten wir uns vielleicht nochmal damit beschäftigen, wie eigentlich die Verteilung der Biowaffen auf dem internationalen Markt vonstatten geht. Also ich weiß nicht, wann der nächste James Bond erscheint, wahrscheinlich Weihnachten oder so, da gibt es immer diesen Dr. No. Also was macht Dr. No, der jetzt keine atomaren Sprengköpfe mehr bekommt, weil das mit der Sowjetunion sich alles so aufgeteilt hat und sich überlegt hat, er möchte mit Biowaffen arbeiten. Also wo geht der hin? Welchen Code, welche Adresse klickt er im Internet an, um seine Bestellung aufzugeben?
I just want to translate it shortly for Jacqueline. So the question is for the next James Bond movie coming out in November, December, probably again Dr. No will be there. Question is, if Dr. No wants to develop biological weapons, where would he go? Where's the website? What would he do exactly?
Hollywood? Hollywood?
Talk to the South Africans?
Where would he go? The point to consider is that as far as we can say, I mean, never say no. But the point to consider is, as far as we are aware, there is no trade in biological or chemical weapons. This is very important to say. So the ready-to-use product, whether militarily or as a terrorist weapon, is not available on the market as far as we know. And that includes even the former Soviet Union. What is perhaps available in criminal environments are the intangibles. The knowledge is available. A lot of the data is available. I've briefly mentioned in my presentation this morning that under the new sequencing techniques and so, there are these huge amounts of information which are being produced, and that involves millions of new chemicals that are screened. Many of them are very, very, very toxic, as toxic as some of the nerve agents in the military arsenals, if not even more toxic. All that information is in the public domain. They're in public libraries. And it's just a question of somebody or some country going through all of that and selecting one of them at one point in the future. Basically, what I'm saying is that for a Dr. No, he would have to set up quite a sophisticated organization in which he would have to acquire, lure people with different specialities, sophistication in various areas. These people would have to work in teams to develop the agent which is necessary. You can, of course, say, yeah, but this morning you've said you find anthrax here, you can cultivate it, or you find something else somewhere else. This is very true, but I've also mentioned in passing at some point, not creating the agent is the greatest difficulty. It's disseminating it in an effective way. If you get a scenario whereby a terrorist gets cholera, for example, and it would like to poison the water reservoir of a city for blackmail, whatever reason, I mean, that terrorist is going to fail. Because probably many of you would be complaining that there is too much chlorine in the water that you taste it when you drink it. But that same chlorine is going to kill your agent even before it passes, it gets to the city. So you have to get much more sophisticated ways in terms of going about it. This is basically what I would say. I've just had an interview in Vrij Nederland, which is respectable Dutch weekly, and that was about the fiction thrillers which involved biological weapons. I think that the journalist more or less quoted me correctly, but I should be careful in saying such things to journalists. It's basically said, well, it's the type of literature that's enjoyable just before going to bed to fall asleep, but in terms of reality it's very low.
Ich habe eine kurze Frage. Hat die Übersetzung hier jetzt wieder funktioniert, oder? So, werde ich das mal ganz kurz übersetzen, was Jean-Pascal gesagt hat. Es gibt sicherlich keinen Handel mit biologischen und chemischen Waffen. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise, dass das ähnlich wie andere Waffen gibt, weltweit gehandelt wird. Was es allerdings gibt, ist natürlich eine Nachfrage an Know-how. Das gibt also die großen Bedenken, dass zum Beispiel ehemalige B-Waffenforscher aus der Sowjetunion jetzt von anderen Ländern angeworben werden. Das heißt, das Wissen, was irgendwo mal von Menschen erworben wurde, wird halt versucht einzukaufen. Das ist schon eine größere Gefahr. Wo er als Dr. No zuerst hingehen würde, wäre die Bibliothek. Das heißt, relativ viel von dem Wissen ist auch in der öffentlichen Literatur. Wobei das Problem nicht ist, nur das Wissen sich zu holen irgendwo, sondern vor allen Dingen auch die Organisation, die Ressourcen zu haben, das dann auch umzusetzen. Der eine Punkt dabei ist dann, diese Ergänzungen überhaupt erstmal zu produzieren und zu züchten. Aber viel, viel schwieriger ist, ungleich schwieriger, ist die Ausbreitung der biologischen Waffen. Denn das, was man so in den Science-Fiction liest, Spraydose in der New Yorker U-Bahn und 100.000 Menschen tot, ist totaler Quatsch. Es reicht auch nicht aus, das war sein Beispiel, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Cholera-Bakterium nehmen möchte und damit eine Stadt erpressen will, man schmeißt halt Cholera-Bakterien in die Wasserversorgung, funktioniert auch nicht, weil das ganze Wasser geklort ist, schmeckt scheiße, aber würde auch diese Cholera-Bakterien zerstören. Das heißt, eine effektive Ausbringung der biologischen Waffen ist sehr, sehr schwierig. And what I would like to add is
Und ich möchte ergänzen, das Beispiel der Japaner in Rikkyo. Sie haben sehr viele Ressourcen, viele Wissenschaftler, sehr viel Geld, Milliarden Dollar. Sie haben jahrelang versucht, das zu entwickeln und konnten nicht mal Milzbrand entwickeln. Und das ist wirklich die einfachste B-Waffe, aber das haben sie nicht geschafft. Und wenn diese große Organisationsstruktur es nicht geschafft hat, dann erkennt man daran, wie schwierig das alles ist. Das heißt, diese utopischen Romane kann man bestimmt vergessen. Inzwischen wird übersetzt, ja, weil der Lüfter sich ausgeschaltet hat. Ja, es wurde übersetzt. Vielleicht kann das jemand dem Moderator sagen.
Nicht scheiße.
Bitte. Wollten Sie sonst noch was fragen? Gut, gerne.
Ja. Können Sie?
Es gibt ein Mikrofon in der Mitte.
Gibt es einen Grund, warum damit nicht gehandelt wird, wie mit anderen Waffen? Oder ist der Grund bekannt? Is there any reason why there is no trade with biological weapons?
According to me, the most important.
Meiner Meinung nach liegt es wahrscheinlich daran, dass man operativ die Möglichkeit haben will. Dafür braucht man große Mengen. Man braucht große Mengen von den B- und C-Waffen.
Was damit machen kann. Um nur ein Beispiel zu geben. So heute Morgen habe ich schon ein Beispiel gegeben, dass die Sowjetunion so etwa 20 Tonnen von Anthrax vorhanden hat. Das ist natürlich für strategische Zwecke. Aber bei den C-Waffen gibt es genauere Zahlen. Zum Beispiel bei einem Militäreinsatz mit Lust, Senfgas, braucht man etwa 20 Tonnen je Kilometer, je Stunde, um ein Gelände von etwa 1 Kilometer lang, 1 Quadratkilometer groß ungefähr, zu verseuchen.
Verseuchen. If you can talk English, they have a translation now.
Ah, okay. About
ungefähr 20 Tonnen pro Quadratkilometer braucht man. Bei einem Militäreinsatz wird man solche Mengen gar nicht umsetzen können in dieser Zeit. Wenn wir von Sarinen sprechen, dann sind es immer noch 4 Tonnen pro Stunde pro Quadratkilometer. 4 Tonnen ist wahnsinnig viel. Sollten Sie ein Munitionslager in der Ex-Sowjetunion gehen und eine Hülse klauen, dann haben Sie vielleicht 1 Kilo. Vielleicht kann man ein paar Leute damit umbringen, okay. Aber Sie haben vielleicht gelesen, dass man mit 1 Kilo oder beziehungsweise 1 Liter Milzbrand die Weltbevölkerung ermordet werden könnte. Ja, wenn alle ins Klo kommen und jeder kriegt einen Tropfen auf die Hand. Aber nicht in der freien Luft. Denn es verteilt sich ja. Es wird zerstört durch die Explosion. Es gibt viele Verluste. Der Wind spielt eine Rolle. Die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Der große Faktor bei den BC-Waffen. Vielleicht sind sie moralisch abzulehnen, empörend, aber der Grund, warum die Militärs das nicht mögen, besteht darin, dass das logistisch wahnsinnige Ansprüche stellt für die Waffen, für die Transportation der Waffen an die Front, aber man weiß nicht so richtig, was man dadurch erreichen wird. Man muss es kontrollieren können, man muss es steuern können. Und drittens, oft wird es auch kontraproduktiv, wenn wir Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg lesen, diese Rückwind, man schießt gegen den Feind, aber der Wind dreht sich und es gibt ja ein Mikroklima. Es geht nicht darum, ob die Sonne scheint und ich sehe keinen Wind, also werde ich meine C-Waffen einschalten. So leicht ist es gar nicht. Gerade mit B-Waffen, 80% der Substanz in der Bombe, in dem Sprengkopf, die in die Luft freigesetzt wird, wird gleich zerstört. Das muss man erkennen, das muss man verstehen. Die Gentechnik, die dafür eingesetzt wird, B-Waffen effektiver zu machen, sucht eben einen größeren Widerstandsgrad. Deswegen ist Milzbrand so interessant, denn diese Spore ist resistent. Sie kann in der Natur lange überleben, trotz den Bedingungen. Aber normalerweise wird erstens durch die Explosion selber und dann durch die Strahlung der Sonne und dann durch den Wind. Deswegen kommt es nie zu der richtigen Konzentration, die man braucht, um Menschen in großen Zahlen umzubringen. Das heißt, ja gut, mit einem Sprengkopf oder mit einer Hülse, mit einem Behälter kann man 2, 3 Leute umbringen, aber man kann sie lieber auf die Straße schicken, damit sie umgefahren werden. Ich glaube, es gibt auch 2 weitere Gründe, nicht nur das. Es geht auch um die Überlebenszeit dieser Produkte. Der Milzbrand ist recht stabil. Es wird ein Jahr überleben in Munitionsform. Aber mit B-Waffen ist die Fähigkeit dadurch etwas eingeschränkt. Immer wenn man zum Einsatz kommt, dann kann man im Labor kann man 2-3 Tage lang alles Mögliche einsetzen. Aber in der militärischen Logistik muss man überlegen, wie man das 12-20 Jahre lagert. Und so wie Jean-Pascal gerade gesagt hat, wenn man in eine Rakete solche B-Waffe einsetzt, ist es nicht besonders effektiv. Man sollte es eigentlich sprühen. Das kann man nicht kaufen. Man kann die Sporen kaufen, aber man braucht eine eigene Fähigkeit, eine eigene Kapazität, um diese Substanz zu besprühen. Das heißt, es gehört ein großes Know-how dazu. Eine B-Waffe ist nicht wie eine Rakete. Es ist eigentlich eine Fähigkeit, aber nicht einsatzbereit. 2 Fragen. Bedeutet das, dass wir eine Etappe erreicht haben, wo wir über Optionen für Armeen reden, aber die Militärs zögern, diese Optionen einzusetzen? Und 2. Abgesehen von dem Beispiel Columbia, können Sie andere Einsätze von B-Waffen nennen, die in den letzten Jahren erlebt worden sind? Optionen für den militärischen Einsatz, ja, die Option gibt es. Ich glaube, vor 20 Jahren hätten die meisten Armeen gesagt, nein, das ist taktisch nicht einsetzbar, das können wir im Kriegstheater nicht einsetzen. Aber die Bedingungen haben sich geändert für Militäreinsätze. Ich glaube, dadurch wird das immer mehr zur Option, denn diese biologischen Substanzen sind ideal für Wirtschaftskriege zum Beispiel, für Konflikte, die nicht die Kriegsebene erreichen. Wenn man zum Beispiel versucht, solche Methoden gegenüber einem Nachbarstaat, zum Beispiel gegen das Vieh einzusetzen, gegen die Anbaupflanzen, da kann man sehr viel Schaden anrichten. Sehen Sie, was mit MKS in den Vereinigten Königreich passiert ist. Das hat Milliarden gekostet für das Land, dieses Problem wieder zu lösen. Natürlich sind das mächtige, kraftvolle Wirtschaftswaffen. Und ich glaube, dass viele Staaten mit dieser Vorstellung spielen. Aber die Option ist noch nicht so richtig angereift. Ich glaube nicht, dass viele Länder wirklich diese Fähigkeit besitzen. Irak hat damit gearbeitet, aber die Programme sind in den letzten Jahren immer noch ziemlich fundamental, rudimentär gewesen. Es ist nicht so, dass man sagt, aha, wir brauchen nur die Funke und dann wird das alles eingesetzt. Nein, ich denke, dass viele Staaten jetzt darüber nachdenken und möchten das gerne tun und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Und was war die 2. Frage? Es geht, glaube ich, um den Drogenkrieg. Nein, es ging um weitere konkreten Fälle des Einsatzes. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und ihr? Ich möchte etwas ergänzen zur 1. Frage, bevor wir dazu kommen. Zusätzlich zu den Gründen, die Sie angeführt haben, muss man vielleicht sagen, dass die meisten Staaten der Welt das B-Waffenabkommen schon unterschrieben haben. Das heißt, dass ihre Möglichkeiten eingegrenzt sind. Und außerdem ist die moralische Empörung in der Öffentlichkeit normalerweise so groß, dass auch wenn sie das tun, so tun sie es hinter geschlossenen Türen. Denn die öffentliche Reaktion würde wahrscheinlich zu einer großen Bürde für den jeweiligen Staat werden. Jean-Pascal. Dazu einiges. Ich glaube, das ist inzwischen ein interessantes Diskussionsgebiet. Wir reden jetzt von Normen, wir reden von Bedrohungen. Ich glaube, was die Entwicklung der Bedrohungen betrifft, würde ich das vielleicht so formulieren. Das Potenzial der biologischen Kriegsführung erhöht sich mit diesen neuen Technologien. Ich würde nicht behaupten, dass die Bedrohung an sich sich erhöht. Wir haben einige Technologien, die uns zur Verfügung stehen, die in der Zukunft eventuell uns zur Verfügung stehen, im konkreten Fall. Aber bis jetzt werden sie nicht für Militärzwecke vorgesehen. Das bedeutet, dass die Bedrohung potenziell da ist. Wir reden davon, was in 20, 30 Jahren möglich sein wird. Was MKS betrifft, es ist ja ziemlich modisch geworden, die Gefahren der biologischen Kriegsführung zu beschreiben. MKS ist sehr ansteckungsfähig und wir haben bei MKS gesehen, dass diese Krankheit sehr unkontrollierbar ist. Es verbreitet sich fast ohne, dass wir die Möglichkeit haben, diese Verbreitung einzugrenzen. Bei biologischen Waffen gibt es Substanzen, die sehr ansteckend sind, die weit weg von der eigenen Heimat vielleicht einsetzbar sind. Zu Hause möchte man das nicht. Aber dann haben wir solche Sachen wie Milzbrand. Wenn ich Milzbrand einsetze, dann muss mein Feind sich schützen müssen durch eine Gegensubstanz. Das heißt, es gibt verschiedene technische Herausforderungen. Warum gehe ich davon aus, dass MKS eigentlich kein geeignetes Beispiel ist für die Debatte um die biologische Kriegsführung? Zuallererst, und Jan hat das ganz richtig gesagt, geht es um die Kosten. MKS ist eigentlich für Menschen nicht gefährlich. Ich habe mit Bauern geredet in Belgien, wo ich wohne. Die hatten die Seuche auf ihrem Hof vor 40 Jahren oder vielleicht länger her, in den 30er Jahren. Aber es gab MKS, es gab eine große Epidemie in Belgien in den 30er Jahren und man hat einfach die Höfe isoliert, damit die Krankheit sich nicht verbreiten kann. Aber der Bauer hat vielleicht einige Tierverluste erlitten, aber die überlebenden Tiere würden Generation für Generationen resistent bleiben. Das heißt, die überlebenden Tiere waren resistent. Und das heißt, dass die Tierart sich sozusagen verstärkt überrettet hat. Jetzt brauchen wir aber eine neue Regel. Wir dürfen nicht mehr impfen, denn ansonsten sind die Tiere nicht mehr marktfähig. Die Impfung gibt es für diese Tiere. Und wahrscheinlich hätte ich zuallererst die Impfung eingesetzt, damit diese Krankheit sich nicht von einem Hof zum nächsten ausbreitet. Aber diese Krankheit ist für uns überhaupt nicht gefährlich. Und zweitens kostet das sehr viel Geld, diese Krise in den Griff zu kriegen, auch so, wie sie es eigentlich gemacht haben. Aber die Wirtschaften, die Nationalwirtschaften dieser Länder, die Volkswirtschaften, sind natürlich nicht zusammengebrochen. Die Frage ist, wie viel braucht man, bevor es zu dem Zusammenbrechen einer Gesellschaft wird, nach einem Angriff mit BC-Waffen. Und alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ob Senfgas im Ersten Weltkrieg oder die Japaner in China oder die Südafrikaner in Rhodesien, immer wenn die Militärs das überlegt haben, gab es eigentlich keine Gewinne, keine Vorteile für den Militäreinsatz. Mindestens nicht verhältnismäßig gesehen, zu den Kosten verhältnismäßig. Wir müssen also überlegen, wie sieht die Bedrohung aus und welche Auswirkungen gibt es, die diese Geschichte kippen könnten. Und das ist die Debatte, die wir jetzt nicht führen. Wir sagen immer, die Bedrohung wird immer größer, aber keiner sagt, in welcher Hinsicht? Die Bedrohung steigt einfach, aber in welcher Hinsicht? Und ich möchte zu Jacqueline etwas noch sagen. Sollte jemand ein solches Programm aufstellen, dann würde die Weltöffentlichkeit sicher reagieren, will ich hoffen. Aber wenn wir sehen, wie der Westen mit dem sowjetischen BW-Programm umgegangen ist, dann besteht das große Problem der B-Waffen darin, dass kein Mensch sich dafür interessiert. Und sie stehen immer an dritte, vierte Stelle im Vergleich zu anderen geopolitischen Zielen. Ein konkretes Beispiel. Es gab diesen Zwischenfall in Sverdlovsk Anfang der 90er Jahre, wo einige Sowjets übergelaufen sind und man hat sehr viel erfahren über dieses sowjetische Programm. Jelzin hat Gorbatschow ersetzt. Bush musste sich wählen lassen, das heißt, er durfte Russland jetzt nicht entfremden, er musste einiges aushandeln, damit er sich wieder wählen lassen konnte. Was passiert? Die ganze Biowaffe-Geschichte wurde von der Agenda gestrichen. Und das ist mehrmals passiert. Und bei Irak, und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, was sie im Irak immer noch zur Verfügung haben, wenn wir sehen, wie die Weltöffentlichkeit mit Irak zurzeit umgeht und wie die Sanktionen unterhöhlt werden. Ich rede natürlich von der Abrüstungsperspektive jetzt. Ich rede nicht von den menschlichen Problemen der Menschen im Irak. Aber egal, welche andere Methode möglich ist, Irak wird diese Dinge behalten. Und wir werden in 10 Jahren wieder einen Krieg führen und diese Waffen wird es immer noch geben. Sie werden nicht zerstört geworden sein. Und wenn das wirklich eine wichtige Frage wäre, dann würden die Inspektoren immer noch den Irak besuchen. Wenn wir also von den internationalen Normen reden und von der Verstärkung dieser internationalen Konventionen und Instrumente, dann besteht das Problem in unseren mangelnden Reaktionen. Wir tragen die Verantwortung, nicht die Staaten, die das ausbauen, sondern die Tatsache, dass wir nicht reagieren. Wenn wir nicht reagieren, dann denken sie, naja, machen wir halt weiter.